Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit Tanja Ehrert und meiner Wenigkeit. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich habe direkt einen Sprachfehler zum Anfang der Folge. Ich habe hier gerade Mittagsschlaf gemacht. Oh, Tanja, wie geht's dir?
Du hast immer einen Sprachfehler, Rick.
Ja, ist auch schön, dich wiederzusehen.
Ich bin müde, deshalb liegen wir zufälligerweise beide in warme Bettdecken gehüllt. Zum einen dem gefühlten Wintereinbruch geschuldet. Zum anderen, glaube ich, auf jeden Fall meiner Müdigkeit. Und du siehst auch ein bisschen mitgenommen aus.
Ey, ich bin wirklich gerade komplett fertig. Was auf der einen Seite an einer absoluten Höllenwoche letzte Woche lag. Was heißt Höllenwoche, ist übertrieben gesagt, aber es war einfach übertrieben viel los. Im Hintergrund, aber auch Training, aber auch Termine jeden Tag. Und dann war wirklich das Wetter, gerade so, wo ich mich richtig eingestellt hatte, dass jetzt der Frühling richtig kommt und man mal wieder kurz fährt. Du hast es gerade angesprochen. Ich will eigentlich gar nicht immer über das Wetter direkt reden, aber es ist halt doch irgendwie für uns Menschen, die gerne Rad fahren, sehr, sehr wichtig, das Wetter. Und dann irgendwie ein primäres Thema. Und
so essentiell,
Und ich habe letzte Woche, glaube ich, auch so oft wie noch nie wieder mit anderen Leuten über das Wetter geredet beziehungsweise geschimpft, weil ja, das war schon sehr, sehr hart, letzte Woche auf meine Trainingsstunden zu kommen, die im Trainingsplan standen. Und wie du sagst, es ist sehr, sehr kalt. Es ist Dienstagnachmittag. Ich habe gerade noch mal einen kurzen Mittagsschlaf gemacht. Ich hatte gestern montags und heute habe ich den ganzen Tag die dritte Staffel von Deine Tour gedreht. Ist ja so ein YouTube-Format, was wir jetzt für die Tour de France gedreht haben. Zum dritten Mal in Folge. Und da war halt eigentlich relativ früh schon Feierabend heute. 14:30 Uhr, habe meine ganzen Sachen eingepackt, die ganzen Requisiten. Gravelrad, Rennrad, Rolle und alles, was man so brauchte beim Dreh. Habe das eingepackt und war wirklich so, yo, jetzt kann ich noch 2 Stunden easy rollen. Ich habe zwar 2 Ruhetage an sich drin, steht im Trainingsplan, deswegen war die letzte Woche auch so voll. Aber aus 2 Stunden Rollen ist dann, ich lege mich glaube ich mal hin und penne geworden. Und 5 Minuten, bevor wir die Podcastaufnahme jetzt hier begonnen haben, hat mein Wecker geklingelt und diese Stunde Mittagsschlaf hat sich angefühlt wie, boah, warum muss ich jetzt Podcast aufnehmen? Ich will weiter schlafen.
Ja, ich hätte heute auch nichts dagegen gehabt. Ich hatte am Freitag schon einen sehr, sehr zähen 24-Stunden-Dienst, dann gestern nochmal 24-Stunden-Dienst. Und da mir der von Freitag noch etwas nachhing, bin ich heute auch doch recht kaputt. Ich dachte auch, dass ich mich schon ein bisschen früher dazu bringe, aufs Rad zu gehen. Jetzt habe ich den Podcast sozusagen als gute Ausrede genutzt, erst danach dann aufs Rad zu springen und bis dahin so ein bisschen Ruhe walten zu lassen. Für einen Mittagsschlaf hat es noch nicht gereicht. Aber jetzt nähert sich ja der Abend und damit auch die Schlafenszeit. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die 2 Stunden auf der Rolle absolviert zu haben gleich und schlafen zu können. Richtig motivierend hier unser Podcast, aber es ist auch...
Ich wollte gerade sagen, lass uns mal versuchen, die Müdigkeit abzustreifen und hier 1 Stunde wenigstens ein bisschen Power ins Gespräch zu bringen und ein bisschen Entertainment zu machen. Deswegen, wie war denn deine letzte Woche? Hat dich der Wintereinbruch auch so beschäftigt?
Naja, auf jeden Fall, weil ich bin ja gefühlt 2-mal am Tag auf jeden Fall nass geworden, auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück. Und dann habe ich meistens keine Lust mehr drauf, dann beim Radfahren auch noch nass zu werden. Deshalb bin ich relativ viel Rolle gefahren letzte Woche. Finde ich auch immer, ja, geht auch einfach nach der Arbeit immer ein bisschen schneller von der Hand. Bin viele Swift-Rennen gefahren. Kann ich wieder absolut empfehlen, wenn auch mal die Motivation fehlt, vielleicht auch Intervalle zu machen. Dann kann man sich damit auf sehr leichte Art und Weise und mit wenig Motivation die Zeit überbrücken und auch trotzdem ein bisschen wehtun oder sehr, sehr wehtun. Ansonsten war meine Woche eigentlich, glaube ich, unspektakulär. Ich glaube, viel ist gar nicht passiert. Ich habe viel gearbeitet, glaube ich. Aber ich denke jetzt nicht an die Woche zurück und mir fällt irgendwie was Prägnantes ein. Ich glaube, es war wirklich nur Arbeiten, Radfahren, Schlafen. Sehr, sehr unspektakulär, ja. Aber bei dir sah es spektakulärer aus. Also ich habe das Gefühl, du hast die komplette Republik einmal abgefahren mit Auto, Fahrrad und warst irgendwie überall.
Letzte Woche?
Ja, irgendwie, du warst in Hamburg. Das war doch, war das nicht das Wochenende
das war
davor?
Davor? Ja, ja.
Du warst in Bremen.
Da müssen wir auf jeden Fall drüber
genau,
reden.
Über Aufsatteln müssen wir noch sprechen. Du warst in Bremen, du warst in Stuttgart, glaube ich. Bist jetzt mit dem Rad nach Unna gefahren. Also du warst ja schon auch gut unterwegs.
Das war, da sieht man mal wieder Instagram und Real Life, wie weit der Kontrast ist. Und du hast natürlich recht, das Wochenende nach Paris-Roubaix, in der Woche unserer letzten Podcast-Aufnahme, habe ich bei Red Bull Aufsatteln teilgenommen. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Das war ein richtig cooles Event. Ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber hat es auf jeden Fall verdient, erwähnt zu werden. Ich war in Hamburg wegen einem spannenden Projekt, da habe ich leider noch nichts zu sagen, vielleicht irgendwann mal hier im Podcast, dann hast du vollkommen recht, ich war im Porsche Brand Store eingeladen in Stuttgart, das war richtig cool, hat Bock gemacht, aber da bin ich wirklich mit dem Auto hingefahren, habe den Talk gemacht, die Veranstaltung, richtig coole Leute kennengelernt, mit vielen Fans gequatscht und einfach Radsportinteressierten und bin dann auch ja relativ spät abends wieder nach Hause gefahren. Das heißt, der Stuttgart-Aufenthalt war sehr kurz nur. Und habe einfach ja wirklich jeden Tag 4-5 Stunden auf dem Rad eigentlich Training gehabt letzte Woche. Und die meist geöffnete App war definitiv Regenradar, sowohl vor dem Wide als auch teilweise während des Wides, um zu schauen, okay, wo zieht die dicke Regenwolke vor mir hin? Fahre ich links rum, fahre ich rechts rum? Habe ich überhaupt eine Chance, dran vorbeizukommen?
Ich wollte gerade sagen, und gefühlt war irgendwie überhaupt kein Entkommen, oder? Es kam einfach irgendwie von überall, kamen einfach immer so kleine Regenfronten. Und egal, ob man dann nach Süden, Osten, Westen, Norden, irgendwo kam immer Regen her.
Ja, es war auf jeden Fall krass. Freitag war wirklich so mit der schlimmste Tag. Da hat es einfach so stundenlang Starkregen war halt einfach angesagt und da habe ich dann auch einfach gesagt, okay, ich glaube so nachmittags, abends sieht so aus, als wenn es mal ein bisschen aufreißen könnte. Dann habe ich wirklich den ganzen Tag nur so Dinge erledigt, die halt ewig liegen geblieben sind im Haushalt und wir haben unser Bett verkauft, unser altes Bett abgebaut, einen Transporter gemietet, das da reingeladen. Dann habe ich mir ja die Gartengarnituren da aus dem Bahnholz machen lassen von der Radrennbahn, die abgerissen wurden. Die standen ewig im Keller. Eine behalten wir ja selber, aber die zweite wollten meine Eltern oder Großeltern haben. Und man braucht halt auch einfach keine zwei Gartengarnituren bei Terrasse.
Ihr habt genug Platz dafür theoretisch, aber.
Das heißt, dann habe ich wirklich in so einer Hauruck-Aktion Transporter gemietet, Bett abgebaut, da rein gehievt mit Leo und meinen Nachbarn. Dann diese Garnitur da noch rein, dann mit dem Sprinter nach Unna gefahren, die da abgeladen bei meinem Onkel und bei meinen Eltern. Wieder zurückgefahren, neues Bett beim Aufbauen geholfen und dann war wirklich so 17:30 auf einmal Sonne. Ich habe geguckt, es war so 2 Stunden mal oder 2,5 Stunden mal Loch und dann bin ich da noch trainieren gefahren, habe alle meine Intervalle geschafft und bin so todmüde ins Bett gefallen, darüber kann ich auch reden, du hast recht, jetzt kommst du langsam zurück. Letzte Woche, ich habe auch einen Tag verbracht bei Verstärken im Zusammenhang meiner Laureus-Botschaft. Laureus ist ja einfach eine Foundation, die Spenden sammelt, also eine Stiftung, die Spenden sammelt und vor allen Dingen damit halt Programme unterstützt, die Kinder zum Sport bringen, so würde ich es einfach mal ganz basic beschreiben. Und eins dieser Programme ist Verstärken. Das ist ein Programm, was an Kölner Schulen, vor allen Dingen in Problembezirken zum Tragen kommt, wenn Kids Probleme haben, sich sozial einzugliedern, Probleme welcher Art auch immer, können die dort von ihren Lehrern an diesen Schulen, wo das stattfindet, empfohlen werden. Und da gibt es einfach so Sportprogramme für die.
Also bei euch in Lindenthal dann?
Ne, wir sind ja Junkersdorf.
Ach ja, Junkersdorf ist noch schlimmer.
Das heißt, ich bin nach Köln-Kalk gefahren.
Auf meine Rheinseite.
Auf deine Rheinseite bin ich gefahren. Und es war ein richtig cooler Nachmittag, den wir da verbracht haben mit den Kids. Hat mich wirklich nachhaltig geprägt, das Ganze. Wir haben so 2 Stunden mit denen verbracht und hat 2-3 Tage richtig nachgeheilt, so dass ich auch dachte, ey, eigentlich habe ich Bock, das öfter mal zu machen. Du hast recht, es war doch eine volle Woche. Das war halt auch noch. Das hat wirklich richtig Bock gemacht, auch irgendwie zu sehen, was Sport den Kids bringt und eine Perspektive schafft. Das hat super viel Spaß gemacht. Dann war ja auch noch die Ardennen-Klassiker, wo man ab und an mal reingeschaut hat. Ich war jetzt nicht traurig, die nicht fahren zu müssen, gerade bei dem Wetter. Dachte ich
wollte gerade sagen.
Die armen Männer und Frauen, die Rennen fahren mussten, das hat mir leid getan.
Ja, die Frauen hatten ja diesmal Glück. Normalerweise war ja dann auch Lüttich immer so richtig undankbar, statt morgens um 8 vor den Männern, noch so im Halbdunkel und super kalt. Und wenn es dann auch noch kalt zusätzlich ist. Und jetzt war ja das allererste Mal, dass die Frauen nach den Männern gestartet sind. Das heißt, die hatten so ein bisschen Glück mit der Wärme im Vergleich zu den Männern, glaube ich. Zumindest.
Es waren auf jeden Fall extreme Bilder, die man vor allen Dingen von dem Rennen Flash Wallonen gesehen hat, aber ja, auch Lüttich war jetzt nicht gerade mit gutem Wetter gesegnet. Das heißt, das war auch noch, da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Ich will jetzt aber erstmal das Thema so Training bei dem schlechten, kalten Regenwetter das Thema zu Ende bringen. Es war halt wirklich verrückt, weil den Abend bin ich abends noch gefahren und war voll happy, weil so nach einem Tag, wo man voll viel geschafft hatte, dann mal 2 Stunden Sonne zu genießen. Klar bin ich am Ende auch nochmal in den Shower gekommen, aber das war dann so 5 Minuten vor zu Hause, von daher egal. Den Tag danach, am Samstag, bin ich mit Juri Hollmann in die Eifel trainieren gefahren und es war auch wirklich genau diese Situation. Wir hatten die Hälfte vom Training geschafft, alle unsere Intervalle, und dann zog eine riesen Regenwand auf und wir waren so, okay, das machen wir jetzt, wir sind am weitesten Punkt der Runde entfernt von zu Hause. Jetzt nass werden ist auch richtig blöd. Und dann haben wir uns wirklich einfach da in Hürtgenwald in den Bäcker gesetzt und haben halt diese Regenfront vorbeiziehen lassen. Saßen dann halt eine Dreiviertelstunde da, haben gequatscht, geguckt, okay, jetzt sollte es wieder gehen. Und dann ist man wirklich halt 7 Kilometer weitergefahren und da war Straße trocken und blauer Himmel und so, als wenn nichts gewesen wäre. Und so habe ich auch dann den Sonntag verbracht. Ich bin dann mit dem Rad von Köln nach Unna gefahren und da kam auch die eine oder andere Front durchgezogen. Dann habe ich halt einfach 1-2 Mal Zwischenstopps gemacht, wo ich halt dann mich untergestellt habe, weil ich mir dachte, ich habe jetzt einfach bei 4 Grad keinen Bock, so im Dauerregen, weil das ist ja auch nur ganz kurz, das ist ja was anderes, wenn du weißt, es regnet die ganze Zeit, dann habe ich keine Wahl, aber wenn du so weißt, es ist einfach nur so 5 Minuten schüttet es
so ein
und
Schauer,
dann geht's weiter, da war ich so, nee, da stelle ich mich einfach unter, dann fahre ich lieber trocken weiter.
Ja, vor allem habe ich diesen Fehler gemacht, dass ich mich nicht nur emotional auf Wärme eingestellt habe, sondern auch so einen richtig großen Radputz gemacht habe, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist Rad richtig schön sauber und dann ist erstmal warm und dann ist erstmal trocken und dann geht man eher wirklich nur im Trockenen fahren. Und jetzt habe ich halt überhaupt keine Lust, dass mein Rad direkt wieder komplett nass wird und dreckig wird. Und dann bin ich am Sonntag losgefahren und da war es ja auch den Tag über eigentlich recht trocken und auch sonnig. Und dann habe ich immer wieder Regenradar, ja okay, jetzt fahre ich los und dann fahre ich in die Richtung. Und ich fahre los und von links nähert sich so eine Regenfront. Dann mache ich das Regenradar, das ich ja wirklich beim Losfahren noch angeschaut hatte, auf. Und dann kommen von überall so kleine Regenzellen. Und dann bin ich einfach Rodenkirchener Brücke direkt wieder rüber, also ungefähr so nach 3 Kilometern einfach über die Brücke, 3 Kilometer zurück, wieder über die Deutzer Brücke und wieder nach Hause und habe mich auf die Rolle gesetzt. Weil ich dann einfach dachte, ich habe keine Lust jetzt auch nur annähernd, dass mein Rad dreckig wird. Dann warte ich jetzt lieber einfach noch, bis der Mai in großen Schritten kommt und es draußen trocken bleibt, hoffentlich.
Das ist auf jeden Fall konsequent und kann ich gut verstehen, weil das macht auch einfach gar keinen Bock. Regen ist eine Sache, aber wenn es dann so kalt ist und man hat eigentlich schon den Winter so lange hinter sich und war jetzt schon bereit, in den Frühling zu starten, richtig. Ich habe gesehen, Ende der Woche soll es jetzt wieder wärmer werden. Ich freue mich sehr auf diese Tage.
Absolut.
Und allgemein war es auch so, ich hatte wirklich, das darf ich auch leider noch nicht erzählen, das muss ich dir mal gleich nach dem Podcast off the record erzählen und vielleicht ist es schon nächste Woche dann im nächsten Podcast spruchreif, aber letzte Woche war wirklich auch Montag früh, ich habe um 9 Uhr einen unerwarteten Call bekommen und der hat dann einfach auch so eine Woche lang beschäftigt, so wo ich dachte, war mega geil, dass so die Woche losgeht. Und das war auch noch genau diese Woche mit dem schlechten Wetter, ey, also Ja, bei mir persönlich sind gerade sehr turbulente Zeiten und ich bin froh, wenn da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt.
Jetzt aber ein richtiger Cliffhanger, sowohl für mich über die Folge, als auch für die ZuhörerInnen, für wann es dann spruchreif wird.
Ich werde auflösen, sobald ich es kann und darf.
Okay, ich glaube, wir freuen uns alle, wir freuen uns alle. Ja, ich habe heute auch einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe heute endlich meinen Koffer vom Trainingslager auf Mallorca ausgeräumt.
Nach 3 Wochen bist du doch wieder da.
Länger, glaube ich. Ich glaube, ich bin jetzt die 4. Woche zu Hause. Aber es war jetzt wirklich, ich hatte jetzt echt so eine hohe Dienstfrequenz und dann das Letzte, worauf ich Lust hatte, ich meine, ich habe ja sogar, wie gesagt, intensive Radreinigungsarbeiten geleistet und anderen Stuss gemacht, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, meinen Koffer auszuräumen. Und dann hat es jetzt am Ende, hat es glaube ich 2 Minuten 30 gedauert. Also es war einfach so wieder so eine Arbeit, die man viel zu lange vor sich hingeschoben hat.
Ja.
Vollkommen unnötig. Auch so, das mache ich auch immer mit Überweisungen. Also weißt du, am Ende eine Überweisung oder 3 Überweisungen dauert halt irgendwie so 2 Minuten und ich schiebe das immer so raus, bis ich so kurz vor der Ablauffrist oder vor der ersten Fristende bin oder kurz bevor die erste Mahnung kommen wird. Einfach nur, weil ich zu faul bin, diese 2 Minuten zu investieren.
Hast du kein Online-Banking?
Doch.
Ach so.
Also es würde,
ja, das geht ja wirklich schnell.
Das geht wirklich schnell.
Wenn du jetzt extra irgendwo hinrennen würdest, dann würde ich sagen, okay, aber...
Nee, ich bin zwar alt, aber so alt bin ich dann auch nicht. Nee, ich bin wirklich, bei so Sachen bin ich so schlimm im Prokrastinieren. Also ganz, 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 ganz schrecklich.
Ich finde halt viel krasser, wenn du dann wie bei dem Koffer jeden Tag da vorbeiläufst. Das gibt dir halt einfach so einen schlechten, also immer so für 3 Sekunden kommt so ein schlechtes Gefühl halt hoch. Ah, habe ich immer noch nicht gemacht. Und es ist ja bekannt, dass ich ein Listenschreiber bin. Und da können halt die einfachsten Dinge draufstehen. Aber wenn dann so 2 Wochen was auf der Liste nicht abgehakt wird, dann wird halt diese Aufgabe auch immer größer im Kopf. Wie du sagst, dann wird das irgendwann so, oh, das muss ich auch noch machen, das ist ja unlösbar gefühlt. Und wenn man sich endlich mal, wie du sagst, dann dazu zwingt, war so, ja, so schlimm war es gar nicht, warum habe ich das jetzt so lange aufgeschoben?
Ja, vor allem war es für mich jetzt als Schwabe auch noch sehr schmerzhaft, weil ich eine Sache feststellen musste, die mir vorher gar nicht so klar war. Ich habe mir die Eurowings Kreditkarte geholt, kann ich jedem empfehlen, weil damit kann man Sportgepäck umsonst mitnehmen. Das heißt, man kann einfach das Rad für umsonst, also am Ende hat sich's dann eben doch gelohnt. Aber ich habe dann auch gemerkt, die letzten Flüge habe ich mit der Karte bezahlt und zahle da halt immer irgendwie so eine Pauschale von keine Ahnung wie viel Prozent. Hätte einfach das Geld direkt überweisen können, als ich den Flug gebucht habe. Aber so habe ich jetzt irgendwie knapp 200 Euro an irgendwelchen Raten bezahlt. Total unnötig. Aber ja.
Die hatte ich auch mal. Witzige Geschichte. Ich hatte auch mal die Eurowings Kreditkarte, genau aus demselben Grund, dass man das Radgepäck oder Sportgepäck umsonst mitnehmen darf. Und als sie dann abgelaufen war und ich neu beantragt habe, wurde mir die nicht genehmigt. Mein Job war zu irgendwie so, also so eine Begründung, dass ist zu unsicher. Also einem Radprofi gebe ich keine Kreditkarte. Dasselbe war bei meinem Vater der Fall, aber meine Mutter, die hat eine bekommen. Also das war, das weiß ich noch. Ich habe die nicht bekommen dann irgendwann mehr. Vielleicht bin ich auch zu oft geflogen und die haben gesagt, das lohnt sich bei dem nicht.
Das kann auch sein. Ja, es ist ja manchmal schwierig als Selbstständiger oder Selbstständige mit so einer Kreditkarte. Ich bin ja jetzt zum Glück in einem sicheren Angestelltenverhältnis und bin da daher ein gern gesehener Kunde bei Barclays.
Ja, so das kann natürlich auch der Grund sein.
Und weil ich zu blöd und zu faul bin und zu langsam bin, meine Überweisungen zu machen, verdienen sie auch noch richtig gut Geld an mir. Also ich bin ein richtig guter Kunde. Ja gut, dann lass uns doch mal zum richtigen Radsport voranschreiten. Nicht nur den trockenen und feuchten Ausfahrten draußen, sondern die Klassikersaison ist vorbei. Ganz komisch auch irgendwie. Es fühlt sich noch gar nicht so an, als wären wir schon so weit im Jahr vorangeschritten. Aber es ist dann doch schon so weit und der Giro steht vor der Tür.
Ja, das ist, finde ich, viel krasser, dass der Giro vor der Tür steht und am 1. Mai auch noch Frankfurt. Also ganz viele Rennen, die halt wirklich, ich habe jetzt gerade keine Frühlingsgefühle, aber diese Rennen verbinde ich mit Frühling. Du hast vollkommen recht. Und also geht es eigentlich nur mir so bei den Ardennen-Klassikern, dass wenn dann Roubaix vorbei ist, also ist es, liegt es daran, dass ich immer die Kopfsteinpflaster-Klassiker gefahren bin, ähnlich wie du, und dann bin ich die Ardennen-Klassiker nicht mehr gefahren. Von daher haben die mich halt dann auch nie interessiert, wirklich. Und jetzt mal eine Frage, also vielleicht auch gar nicht an dich, vielleicht eher eine Frage an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer.
Genau.
Zuhörerinnen. Guck mal, ey, ich bin immer noch im Mittagsschlafmodus. Ist es bei euch auch so, dass die Ardennen-Klassiker euch deutlich weniger interessieren als die Kopfsteinpflaster-Klassiker, also als zum Beispiel vor allen Dingen Paris-Roubaix oder Flandern-Rundfahrt, aber auch noch Mailand-San Remo, also da schalte ich schon ein. Ich bin ganz ehrlich, Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich habe ich mir nicht angeguckt. Und Amstel irgendwie nur, weil ich noch dran gedacht habe, irgendwie die letzte Stunde. Und Flash habe ich mir auch nicht angeguckt. Also ist das eine persönliche Sache oder ist es auch allgemein so, dass die Ardennen-Klassiker nicht den Stellenwert haben von den Kopfsteinpflaster-Klassikern?
Das frage ich mich auch jedes Mal, weil für mich haben die auch irgendwie überhaupt gar keinen Platz in meinem Herzen. Also ich weiß, dass die da sind.
Nee, null.
Und ich gucke mir es schon auch dann immer so an, wenn die Zeit da ist und wenn sonntags vielleicht nichts anderes zu tun ist. Aber es ist jetzt nicht, dass ich wie vor Roubaix oder Flandern, wo man ja wirklich drauf hinfiebert und sich drauf freut und so denkt, boah, ich darf mich auf keinen Fall spoilern und ich gucke es heute Abend nach, wenn ich nach Hause komme. Sondern es ist einfach so, ja, ach, Formel 1 ist durch, dann mache ich mal Radsport an.
Ja.
Werbung. Rennen wie Eschborn, Frankfurt und rund um Köln kommen in großen Schritten auf uns zu. Und nicht nur für die Profis, sondern auch für die Amateure. Und vielleicht sind ja auch von euch einige dabei, die sich für die Rennen angemeldet haben. Solltet ihr noch auf der Suche sein, für die passende Verpflegung, nicht nur für den Renntag, sondern auch für die letzten harten Einheiten davor, dann schaut euch doch mal das Sortiment bei Ministry an. Wir haben mit dem Code PLANZ 20% auf die Probierbox, wo ihr wirklich von Recovery Shake über Gels, über Kohlenhydrat-Trinks das ganze Sortiment testen könnt, schauen könnt, was ihr gut vertragt, was euch schmeckt. Ich kann persönlich das Mango-Gel absolut empfehlen. Ich habe mich früher außerhalb von Rennen niemals und nichtig von einem Gel ernährt. Und seit ich das Mango-Gel von Ministry kenne, esse ich es ja wirklich freiwillig und lieber als Riegel. Deshalb, ja, schaut rein, sucht, was für euch das Richtige ist und dann wünsche ich euch viel Erfolg, eure Performance auf den Asphalt zu bringen.
Lüttich-Bastogne-Lüttich finde ich auch so, also müsste jetzt kein Monument sein, sage ich dir ganz ehrlich.
Vor allem ist es ja das älteste Monument überhaupt, glaube ich.
Wäre okay für mich, wenn die den Monumentenstatus abgeben an Strade Bianche. Damit könnte ich total leben.
Ja, das stimmt. Ich habe ja viel mehr emotionale Bindung zu Strade. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja Lüttich einmal gefahren und ich kriege schon also negativ Gänsehaut, wenn ich daran denke. Deshalb, vielleicht hat es deshalb auch nie ein Ardennen-Klassiker in mein Herz geschafft, weil ich einfach so dieses abschreckende Beispiel direkt bekommen habe.
Ja, und auch, also auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, wenn man jetzt so an die Rennen mal denkt, bei Mailand-San Remo habe ich halt direkt, alles klar, Cipressa, Poggio, spannendes Finale. Muss man jetzt auch nicht das ganze Rennen gucken, nur das Finale, aber sauspannend. Dann Flandern-Rundfahrt, auch ein spannendes Rennen, Roubaix sowieso. Wenn ich jetzt an Lüttich-Bastogne-Lüttich denke, ähnlich ist es ja eigentlich mit der Lombardei-Rundfahrt am Ende, zu der habe ich auch keine großen Gefühle, aber bei Lüttich-Bastogne-Lüttich bin ich wirklich so, auch zu den Rennverlauf, irgendwie ist der immer relativ langweilig, finde ich. Also die fahren meistens bis zu La Redoute und attackiert halt dieses Jahr Pogacar, letztes Jahr Evenepoel, der fährt weg und dann ist halt so, okay, keiner kam mit, vorbei.
Ja.
Also das ist auch so, auch wie das Rennen aufgebaut ist, holt mich halt gar nicht ab irgendwie.
Nee, es ist halt, bis dahin ist irgendwie so ein Ausscheidungsfahren. Also es wird immer so, wer vorne reinfährt, bestimmtes Tempo und hinten fliegen halt immer mehr und mehr Fahrer raus. Und dann am Ende sind noch, keine Ahnung, 30 Mann, 40 Mann übrig. Und wie du sagst, dann kommt die Attacke La Redoute und dann war's das. Und auch so, Flash ist ja auch irgendwie so, okay, dann gibt's halt irgendwie noch so ein, zwei Ausreißer, die haben halt irgendwie so kurz vor der Mour de Huy noch so 7-8 Sekunden und dann, dann fährt die Spitze rein, holt die ein und dann ist halt einfach irgendwie so ein unangenehmes Nebeneinander heraulen und wer dann so am schnellsten ins Ziel ault, gewinnt dann.
Ja. Also riesen Respekt mal, wenn wir gerade bei Flash Wallon sind, an Stevie Williams, meinen Teamkollegen, der es gewonnen hat, und auch Kasian Yavadoma. Also ich war natürlich mit dem Ergebnis und mit dem Sieger und der Siegerin bei dem Rennen super, super happy und zufrieden. Und jeder, der mal in der Nähe da in Wallonien ist, ey, fahrt mal den Mur de Huy. Also ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie steil dieser Kackberg ist, auf Deutsch gesagt. Das ist schon krass. Aber ja, mir geht's ganz genauso bei Amstel Gold Race. So Amstel
habe ich noch am meisten Emotionen dazu, glaube ich.
Ich auch, aber Amstel habe ich am meisten Emotionen, weil ich zweimal gefahren bin, auch nie gut, aber ich bin zumindest mal gefahren und ich habe da eine Verbindung zu, weil das ist halt nur eine Dreiviertelstunde von Köln weg, Maastricht. So, das ist eigentlich so für uns, es ist mit das geilste Rennen zum Schauen, weil es halt super nah ist und Kauberg und was man da so mitbekommt, finde ich halt cool und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war ich auch wieder so ein bisschen abgeholt davon, dass es gar nicht teilweise so wichtig ist, wer gewinnt, sondern wer die beste Geschichte vom Rennen erzählt. Und vielleicht war das auch wieder nur bei mir so in meinem Dunstkreis so, aber dieses Tour de Tietema-Team, was ja einen geilen Approach hat über Bas Tietema und seine zwei Kumpels, die halt auch einfach ein Team eigentlich so ein bisschen auf YouTube aufgebaut haben und halt einen ganz anderen Approach mit Profi-Radsport haben. Die sind halt beim Amstel Gold Race ihr allererstes World Tour Rennen gefahren und also alle Reels und alle Videos, die ich vom Amstel Gold Race gesehen habe, waren nicht wirklich, dass Pidcock gewinnt oder irgendeine Rennszene, sondern nur, wie krass die von den Fans gefeiert worden sind und wie die Jungs sich gefreut haben, an einem World Tour Rennen teilzunehmen. Ja. Und das war schon cool.
Ja, die hatten ihre eigene Corner komplett mit Fans voll. Das war schon ziemlich cool, ja. Und die haben ja auch so einen ganzen, eigentlich so ein Lead-up oder wie sagt man da, zum Rennen, Videos zum Rennen, wo sie die Fahrer vorgestellt haben, was es für sie bedeutet, ihr erstes World Tour Rennen zu fahren. Also das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wie du sagst, so gerade dieses Storytelling machen die schon ganz gut.
Sehr, sehr gut. Aber beim Amstel Gold Race verstehe ich auch nicht, warum das Ziel nicht oben am Kauberg ist. Ja, macht es doch da. So, warum ist es 1 Kilometer dahinter auf dieser breiten, flachen Straße? So, hä?
Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon angemerkt, aber keiner hat auf uns gehört.
Einfach am Kauberg oben. Ja.
Vielleicht.
Nicht so wie letztens Mathieu, der direkt den Mallet weggemacht hat, wo du gesagt hast, das gefällt dir nicht.
Ja, ja.
Naja, aber das einmal so. Einmal Ardennenklassiker eingeordnet worden von uns. Also wer es nicht gesehen hat, ist nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Amstel Gold Race gewinnt Pidcock. Bei den Männern, bei den Frauen, wer hat es da gewonnen? Ah nee, bei den Frauen ist
den Frauen,
nicht so was passiert.
Richtiger, ich wollte gerade sagen, richtiger Eklat. Ja, Lorena Wiebes freut sich zu früh und dann freut sich am Ende Marianne Voss. Die das Gleiche ja schon mal beim Giro, als der Giro noch kaum übertragen wurde, hatte mit Lucy Kennedy, war das, glaube ich, die als Solo-Ausreißerin vorne raus war. Und Marianne Voss sprintet am Ende an ihr vorbei, sie reißt die Arme hoch und Marianne Voss gewinnt die Etappe. Und das Gleiche in Grün jetzt beim Amstel Gold Race. Ja, wahrscheinlich.
Weil sie im Unterlenker gesprintet ist. Das war der Fehler bei Roubaix, da war sie im Oberlenker.
Ja, ich schätze mal, Lorena Wiebes wird es nicht mehr passieren. Ich meine, das Witzige ist ja eigentlich, dass man sagt, das ist so das Schlimmste, was einem Fahrer passieren kann. Andererseits kann man es Lorena Wiebes wieder so ein bisschen verzeihen, weil sie ja eigentlich noch eine richtig junge Fahrerin ist. Andererseits hat die so viele Siege und so viele Rennen mittlerweile auf dem Kerbholz, dass man sich auch denkt, eigentlich müsste das drauf haben. Aber ja, sie hat halt gesagt, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass da noch jemand kommt. Ja, schade für Lorena.
Schöne Klingel.
Ja, jetzt kommt wieder die Klingel, die wilde. Ja, schön für Marianne Voss.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es mir natürlich auch angeschaut. Das war für mich persönlich so, ich mag Marianne Voss, ich mag auch Lorena Wiebes. Von daher war es halt so, okay, auf der anderen Seite schade für Lorena Wiebes, auf der anderen Seite habe ich mich auch für Marianne Voss gefreut. Aber das, ich glaube, das Brutale daran ist einfach nur, es sieht halt auf allen Videos und so danach so bescheuert aus so. Und ich habe auch irgendwo in den Kommentar, mittlerweile bei den Videos sind ja meistens die Kommentarspalten das Witzigste.
Ja.
Und dann bei dem Video war halt auch so, ja, wie kann man so blöd sein? Und ja, Marianne Voss hat es verdient, die hat bis zum Zielstrich durchgezogen. Ich mir auch denke, ey Leute, das passiert halt so krass im Affekt, so einmal kurz zu schnell die Arme hochgerissen. Ein Meter, und dann ist halt eine Pedalumdrehung weiter gewesen, dann wäre es nicht passiert, aber ich habe das ja in der Familie auch gehabt, damals 2004, glaube ich, Mailand Sanremo, wo mein Papa die Arme hochreißt und Oskar Frere fährt noch vorbei. Da hat er auch dann, werde ich nie vergessen, das war das einzige Mal, dass mein Papa es, glaube ich, auf die Frontseite der Bildzeitung geschafft hat, mit der Schlagzeile Dumm, dümmer Zabel. Gib dir das mal. Auch einfach so krass, der wird Zweiter bei Mailand Sanremo, reißt die Arme einen Tick zu früh hoch. Nächsten Tag einfach bei der Bildzeitung ganz vorne drauf, Dumm, dümmer Zabel. Einfach so auch, das war auch hart, ey.
Oh, ich hätte so gern diese Titelseite mit so einer Fotomontage mit deinem Gesicht drauf.
Das ist doch sicherlich machbar. Naja.
Aber es passiert, wie man an deinem Papa sieht, es passiert tatsächlich den Besten, deshalb, ich glaube, sie hat viel draus gelernt, sie wird es nicht nochmal machen, und in dem Fall ist es dann halt ja super ärgerlich, weil das ja auch wieder zeigt, wie haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, Lorena Wiebes Amstler trotzdem auch so ein unangenehmes Rennen für reine Sprintertypen, und sie war ja einfach bisher, oder ich, was heißt bisher, aber zumindest bis, sag ich mal, 2021, trotzdem so ein typischer Sprinter, der relativ schnell abgehängt wurde, sobald es mal ein bisschen bergauf ging, ja. Auch schon bei den Klassikern in Belgien. Und da jetzt bei einem Rennen wie Amstel vorne mit reinzufahren und theoretisch das Rennen gewinnen zu können, zeigt natürlich auch wieder die Entwicklung, die sie gemacht hat.
Ja, ich finde es aber auch einfach so richtig geil, wie halt man wirklich jetzt man schaut sich zwei komplette Rennen auf Augenhöhe an, das Männerrennen und das Frauenrennen, und beide sind halt spannend, beide auf ihre Art und Weise, beide Sportarten, sowohl der Männer- als auch der Frauenradsport, die haben ihre Protagonisten, wo man halt mitfiebert, halt richtig cool, und wie du sagst, ja, man hat eine Amstel Gold Race, man spricht auf der einen Seite über das Fotofinish bei den Frauen, auf der anderen Seite das Männerfinale, war ja dann auch sehr spannend mit Thomas Pidcock im Endeffekt als Sieger, wo ich mir auch dachte, da schließt sich irgendwie so ein Kreis. Der hat ja vor 2 Jahren, glaube ich, gegen Wort von Arzt im Fotofinish ganz knapp verloren, wo man auch auf dem Fotofinish nicht so richtig erkennen konnte, wer jetzt wirklich vorne ist. Von daher hat er sich den Sieg dann jetzt doch noch auf seinen Namen schreiben können beim Amstel Gold Race.
War das oder war das Brabantse-Pil?
Das war Amstel damals, meine ich.
Ja, okay.
Sehr sicher, ja. Und halt auch, es war ja dann auch irgendwie war es ja so ein ähnliches Finale wie in dem Jahr, wo Van der Poel mal Amstel gewonnen hat. Der war immer so 30, 40 Sekunden dahinter, eigentlich abgeschrieben. Dann pokern die vorne wieder, die 3 Fahrer, die vorne waren, oder 4, 5 Fahrer waren es ja, die vorne waren. Dahinter noch eine Gruppe, dahinter Van der Poel im Feld. Das hat mich sehr daran erinnert, nur dass es halt dieses Mal ja nicht dazu gekommen ist, dass Van der Poel irgendwie mit einem Kilometer Sprint noch alle von hinten überholt hat. Aber war ein sehr ähnliches Finale, aber ich bleib dabei, Finish bitte oben am Kauberg.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade eben sagen, das Einzige, was Amstel für mich halt immer ist, ist so dieses Rennen, wo klar wurde, Mathieu van der Poel, das ist so der krasse nächste Typ, der einfach alles gewinnen kann. Und ab dann ging ja eigentlich die Karriere so richtig durch die Decke.
Ja, für mich persönlich muss ich auch wirklich sagen, wenn ich ans Amstel Gold Race denke, das ist auch immer noch einfach dieses Amstel-Bier, der Geruch von Zeiten, wo mein Papa gefahren ist, weil wie gesagt, Maastricht ist halt super nah an der deutschen Grenze, für deutsche Fans super cool, die hier im Westen wohnen wie wir, und immer, weil Amstel Gold Race war meistens mein Papa ist immer noch Amstel Gold Race gefahren nach Roubaix, das war immer so sein Klassikerabschluss, und das hieß danach mit meinen Eltern schön in der Fritür, Pommes Spezial mit Zwiebeln und Mayo und eine Frikandel. Das ist für mich Amstel Gold Race. Das ist eine richtige Kindheitserinnerung.
Ja, ich glaube, das ist auch Amstel Gold Race in a nutshell für alle, die zugucken, würde ich sagen.
Das ist so geil, ey. Das feiere ich richtig. Naja, dann Flash Wallon mit eigentlich Mude Huy, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dieses Jahr vor allen Dingen, glaube ich, super krasses Rennen wegen dem Wetter. Schnee, Regen, 1 Grad. Und das Bild, was mir eigentlich, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird, ist weder das Foto oder das Finish bei den Frauen oder bei den Männern, sondern eher das Video von Scale Mose, wie er vom Rad getragen. Hast du es gesehen, wie der gefroren hat?
Nee.
Nicht?
Nee.
Ich muss es schicken. Der ist ausgestiegen und der steht einfach so. Das sieht einfach aus, also gar nicht irgendwie böse gemeint, aber es sieht ein bisschen so aus, als wenn er einen epileptischen Anfall auf dem Rad hat und da geht gar nichts mehr. Und dann wird er von jemandem genommen und also der hat gar keine Kontrolle über seinen Körper mehr. Der wird von.
Weil er so zittert, oder wie?
Ja, der wird einfach in den Bus reingetragen. Der kann nicht mehr gehen, gar nichts. Und ich musste das mal, schicken. Das habe ich mir wirklich angeschaut und ich war so, wie zur Hölle kann der dann, also du musst doch todeskrank werden dann. Also wenn du so, ist ja, also gerade auch als Ärztin, so wenn du Verkehrsunfall, keine Ahnung, was hast du, weißt du immer direkt diese Golddecken drüber wegen Kälte, voll wichtig. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte, ey, wie krass ist der in diesen Kältezustand reingefallen. Also mir friert auch schon mal die Hände, die Füße, alles so ab. Aber ja, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Fahrer so gar nichts mehr konnte in der Kälte. Das war kompletter Wahnsinn.
Ich bin gespannt. Pack's auf jeden Fall, du kannst ja auch in deine Story packen, dass alle ZuhörerInnen, die es jetzt vielleicht auch noch nicht gesehen haben, auch die Möglichkeit haben, das Video zu sehen.
Also ja, oder googelt einfach Flash Wallon, Scale Mose sonst, weil das ist echt, ich habe mir das angeschaut und saß mit offenem Mund da und dachte mir so, yo, also wenn der Junge jetzt nicht eine fette Erkältung danach hat, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, der ist bestimmt auch noch Sonntag Lüttich gefahren, aber
ja, aber man sagt ja immer, nur vom Frieren wird man nicht krank, ne?
Ja. Okay, aber das war eine andere Art Frieren. Aber dasselbe dachte ich mir auch so, Tish Benoit ist ja in der Nacht, oder Tish Benoit hat die letzten zwei Nächte vorm Flash Wallon im Krankenhaus verbracht, ja, bei seiner Frau, weil die ein Kind bekommen hat. Und dann ist er trotzdem das Rennen gefahren. Und das war auch so, das wurde wieder von vollen vielen so gefeiert. Und ich habe mir so gedacht, so, hey, warum denn? So, Alter, du hast gerade ein Kind bekommen oder deine Frau hat gerade ein Kind bekommen, Geburt, so, nichts in der Welt wäre es mir jetzt wert, Flash Wallon zu fahren, egal wie hart ich trainiert hätte und was das für mein Ziel ist. Und weiß ich nicht, wie findest du das? Also muss ja jeder für sich selber entscheiden, ich will gar nicht irgendwie übergriffig darüber, aber ich habe nur für mich, ich persönlich habe bei mir gedacht, so, yo. Also ich hätte erstens keinen Bock drauf gehabt und zweitens, glaube ich, hätte Leo auch gesagt, yo.
Also ich würde schon mal von einem ganz anderen Punkt das betrachten, nämlich wir sprechen die ganze Zeit über Fahrersicherheit und es gibt irgendwelche Ruhezeiten bei LKW-Fahrern und jemand, der übernächtigt ist, hat nicht die gleiche Reaktionszeit wie jemand, der ausgeschlafen ist. Wenn der Mann sagt, ich habe 2 Tage nicht geschlafen, und dann das Rennen fährt, dann ist es sowohl für ihn als auch für andere nicht unbedingt die beste Idee. Vielleicht.
Anderes Thema, würde ich einfach sagen. Also ich glaube auch nicht, dass er 2 Tage hätte. Sicherlich wird er mal geschlafen haben.
Ja, also jetzt
aber der weißt du, das der ist ja eine typische Oldschool-Rad-Story. So, oh, der war doch bei der Geburt dabei und dann ist er Rad gefahren, ist ein Dritter bei Flash Wallon geworden. Das ist ein richtiger Renner. Das ist ja so ein Ding ist das.
Und dann bei Lüttich war es dann schon eine Woche, die er nicht geschlafen hat.
Ja.
Ja.
Naja.
Helden und der
Lüttich
Arbeit.
Zu Lüttich haben wir auch alles gesagt, außer das Frauenrennen haben wir nicht besprochen.
Nee, ich will noch kurz was zu Kasia sagen bei Flash. Ja, erstens hat es mich total gefreut, dass Kasia das Rennen gewonnen hat. Und vor allem, was mich am meisten gefreut hat, Kasia ist ja immer so ein bisschen, die hat so eine kurze Zündschnur und attackiert immer zu früh oder will zu schnell zu viel. Und ich habe dann wirklich gebetet, dass sie einfach noch nicht attackiert und so lange wie möglich wartet. Und es hat sich ausgezahlt. Sie hat lang genug gewartet und hat es dann auch wirklich ja auch deutlich für sich entschieden, das Rennen. Und das Gegenteil so ein bisschen dann bei Liège. Eigentlich ich habe mich richtig gefreut, weil für Canyon SRAM, die ja oft in der Unterzahl sind, beziehungsweise Kasia allein mit 2x SD-Works oder 2x Lidl Track, die jetzt zum ersten Mal eigentlich zu zweit waren und alle anderen waren als Einzelfahrer in der Gruppe und am Ende dann doch das Worst-Case-Szenario mit Platz 4 und Platz 6, meine ich. Das war dann.
Du meinst du Ricarda Bauernfeind?
Nee, Elise Schabi war ja noch vorne drin. Okay. Elise Schabi und genau, Ricarda Bauernfeind wird dann auch noch 9.
Das dachte ich, okay.
Und
ja.
Neve Bradbury dann noch 11. Also insgesamt 4 Fahrerinnen in der Top 11. Das heißt, natürlich zeigt es, dass die Dichte jetzt auf jeden Fall stimmt bei Canyon SRAM. Aber es war natürlich, ist halt immer blöd, wenn man von der Anzahl der Fahrerinnen in der Überzahl ist von einem Team und am Ende dann sozusagen nur in Anführungsstrichen die Holzmedaille dabei rausspringt. Es war halt so schnell von Best-Case-Szenario zu Worst-Case-Szenario. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja,
nee, genau. Elise Schabi wird 4. und Kasia wird 5. so rum, genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite ist halt dann, wenn du mit einer kleinen Gruppe zum Ziel kommst und es läuft auf den Sprint hinaus, wenn du halt richtig sprintstarken Fahrerin hast, dann, also so super viele Optionen hat man dann leider auch nicht, ne?
Genau, sie haben es ja mit Attacke probiert, aber grundsätzlich, das war ja jetzt auch keine Gruppe voll von sprintstarken Fahrerinnen, also klar, nee. Grace Brown auf jeden Fall, aber Elise Schabi kann ja auch sprinten, also das ist ja auch wieder so der Punkt, aber natürlich war die halt auch ewig im Breakaway, also natürlich ja. War es eine schwierige Konstellation und ich glaube, sie haben es ja versucht wegzukommen mit Attacken und das im Solo für sich zu entscheiden und es sah ja auch ganz kurz so aus, als würde es funktionieren und da muss man aber auch sagen, für mich glaube ich auch die rückblickend über alle Klassiker gesehen, beziehungsweise den ganzen Beginn der Saison, Elisa Longo-Borghini, glaube ich trotzdem, finde ich die mit Abstand die konstanteste Fahrerin, die wirklich in jedem Finale da war, sei es Strade, sei es Flandern, sei es jetzt in den Ardennen, in Klassikern. Also die war wirklich immer bis zum bitteren Ende dabei und meistens dann auch auf dem Podium verdient oder direkt den Sieg mit nach Hause genommen. Also die hat auf jeden Fall bisher, glaube ich, auch die Saison ihres Lebens, obwohl sie ja schon einige sehr gute Saisons hinter sich gebracht hat.
Ich glaube halt, der liegen vor allem halt so diese langen Rennen, ne? Also so lange, harte Klassiker. Deswegen auch Elisa Longo Borghini. Wer sich fragt, wofür das Longo steht, für die langen Rennen, das kann sie extrem gut. Ich sag mal sonst, zum Lüttich-Passione-Lüttich-Finale, hätte Fahrradchain, so ist es nun mal. War auf jeden Fall spannend. Ich habe mich mal gefreut, dass Grace Bourne gewonnen hat, mal eine andere, mit der man, die man vielleicht nicht so da vorne gesehen hätte oder wo man es erwartet hätte, oder ich zumindest nicht. Und es ist ja dann, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, dieses Thema um Demi Vollering, dass sie, bleibt sie jetzt, verlässt sie das Team, angeblich die erste Fahrerin, die Millionenmarke, was das Geldverdienen angeht im Radsport, im Frauenradsport, bricht. Zu welchen Themen geht sie? Und gleichzeitig aber auch für ihre Verhältnisse hat sie halt auch kein Rennen gewonnen, ne? Und jetzt auch bei den Ardennenklassikern halt auf dem Podium, war sicherlich stark, aber da hätte man ja auch erwarten können, dass sie jetzt wirklich gewinnt oder Flash. Und dann, dass da sie zweimal in Anführungsstrichen, sage ich extra, nur auf dem Podium steht, ist jetzt vielleicht für ihre Verhältnisse auch nicht so und lässt vielleicht halt für die Tour und so hoffen, dass da der Kampf auch offener wird.
Ja, andererseits muss man ja auch sagen, bis zur Tour ist es noch was hin. Also bis zur Frauentour, die ist erst im August. Wenn man jetzt halt Topform hat, kann man die konservieren bis August, kann man das bis dahin tragen. Man weiß es nicht, vielleicht ist es auch geplant so, auch wenn es natürlich schwierig ist. Ich glaube, letztes Jahr hat es das Triple geholt, richtig? Dann jetzt richtig. Einfach zu sagen, ja, ich habe keinen Sieg mitgenommen. Was mich halt so ein bisschen, ich bin ja nicht so ein hundertprozentiger Vollering-Fan. Sie sieht halt jetzt immer so ein bisschen verkniffen aus auf dem Podium. Und ich mag das einfach überhaupt nicht, wenn Leute dann so nicht hinbekommen, beim Podiumsfoto einmal ein Lächeln rauszuquetschen. Das mag ich einfach überhaupt nicht. Also es ist ja auch so der Grund, warum ich Pogi so feiere. Weil der einfach, der macht einen dritten Platz, der macht einen zweiten Platz, der grinst genauso, als würde er auf dem Treppchen ganz oben stehen. Mhm. Und ich finde, das hat dann auch irgendwie immer so ein bisschen was mit Sportsmanship und Anstand zu tun, dass man dann einfach die Traurigkeit für diesen einen Moment mal aus dem Gesicht wischt. Aber das ist dann so ein bisschen, ja manchmal so ein Darstellen von, ich bin unzufrieden mit dieser Leistung, weil für mich gibt's nur den Sieg, das mag ich irgendwie nicht so richtig.
Ja, also lässt halt auch mal tief blicken, ja, mit dem, also ich finde ja auch, wenn ich eine Charaktereigenschaft nicht so mag, dann ist, wenn sich Leute so extrem ernst nehmen und die Sachen, klar ist Profisport ernst, aber man kann es ja auch ein bisschen lockerer sehen und also ich finde Demi Vollering schon sehr sympathisch, aber wie du sagst, ich finde es für den Frauenradsport, ich hätte jetzt irgendwie so ein bisschen erwartet, so sage ich ganz ehrlich, die eine Dominatorin mit Annemiek van Vleuten ist weg, jetzt ist so die neue da mit Demi Vollering und das wird jetzt so ein Jahr für Jahr gewinnt sie die Tour und wird sie die große Dominatorin und nicht, dass ich ihr das nicht gönne, aber für den Sport an sich, wenn man jetzt mal Formel 1 als Beispiel schaut, Max Verstappen, der da einfach alles gewinnt, ist ja einfach todeslangweilig für alle und von daher finde ich das jetzt so natürlich viel cooler, wenn es eine starke Elisa Longo Bergini gibt, eine Katja Njowa-Dommer und einfach die Breite bei den Frauen, also es ist halt einfach viel unvorhersehbarer, wer jetzt gerade die Rennen da gewinnt, von daher macht es die Rennen natürlich total spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr zufrieden aus der Zuschauerperspektive, wie es gerade so ist. Und ja, wie du sagst, vielleicht ist es ja auch einfach so ein bisschen der Druck, weil alle sprechen über den Vertrag, alle wissen, sie ist im Vertragsjahr, alle sprechen von großen Summen und auf einmal purzelt noch kein Sieg. Das erhöht natürlich auch den Druck. Vielleicht sieht man das auch in ihrem Gesicht und ich interpretiere da charakterliche Schwäche rein in meiner eigenen charakterlichen Schwäche. Aber ja, es ist natürlich auch einfach viel Druck. Jetzt habe ich mal letzt gelesen, dass FDJ vielleicht als ganz vorne ist im Rennen um den Vertrag und nicht UAE. Ja, am Ende müssen wir uns überraschen lassen, was auf jeden Fall jetzt schon mal schön war. Lorena Wiebes hat bis 28 mit SD-Works verlängert. Also die bleibt sowohl dem Radsport noch lange erhalten, als auch dem Team an sich. Und großen Verträge heute dieses Jahr abgeschlossen werden. Ich bin auch mal gespannt. Also ich wüsste auch mal gern, was in so einem Vertrag von der Lorena Wiebes drinsteht.
Ja, auch nicht viel weniger, glaube ich. Also
glaube ich auch nicht. Ich meine, die ist ja trotzdem also ein Garant für
750, 800k wird da schon drinstehen, würde ich jetzt mal so schätzen, mit Prämien vielleicht.
Ja, vor allem, weil sie ja jetzt trotzdem auch für Paris eine der Favoritinnen sein wird. Ja. Und dann hat man natürlich auch nächstes Jahr vielleicht den Olympiasieger im Team.
Ja. Oder die Olympiasiegerin sogar im besten Falle. Und
genau.
Und ich habe gehört, Demi Vollering geht zu Max Solar Rose. Ja, das ist mein Tipp. Da sehe ich die. So, von den Ardennen-Klassikern zu eigentlich dem Radsport-Highlight des Jahres, Red Bull aufsatteln. Das war nochmal für mich ein richtiger Klassiker. Die Roubaix war der Warm-up und dann ging es zum Red Bull aufsatteln. Und ich sag's dir ganz ehrlich, Tanja, ich sag das nicht oft, aber du hast das verpasst. Also wir hätten da richtig Spaß gehabt. Ich hatte zwar auch mit meinem Partner André Greipel richtig Spaß, aber wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, wovon ich stark ausgehe, lass uns das bitte im Kalender frei halten und lass uns zu zweit da fahren, weil das hat schon richtig gebockt.
Ich kann dir sagen, ich hatte bei dem 24-Stunden-Dienst so viel Spaß. Ich saß 9 Stunden im OP an dem Sonntag. Ich hätte liebend gern den Dienst gegen das Aufsatteln-Event getauscht. Aber ja, da habe ich halt meinen Vertrag laufen. Ne?
So ist das, da warst du im Einsatz. Aber es war wirklich, es ist ja jetzt schon 10 Tage oder so her, dass das stattgefunden hat. Ich glaube, das war am 14. April in, oder nee, 13. April. 13. April war es, in Bremen auf der Galopprennbahn. Und es war ja wirklich mein erstes Offroad-Rennen. Einmal so zur Strecke, die war 3,3 Kilometer lang. Und so die erste Hälfte war wirklich einfach ein ganz klassischer Gravel-Part. Feldwege und ein bisschen Schotter, 1-2 Kurven, sonst eigentlich immer nur geradeaus und ballern. Und dann kam der technische Part mit so ein paar Schanzen drin, so Hügel reingebaut, so Kurven, Steilkurven, die man durchfahren musste. Und was mir die meisten Probleme technisch gemacht hatte, waren halt vor allen Dingen so 2-3 Matschsektoren. Vor allen Dingen, weil ich halt auch mit normalen Rennradschuhen gefahren bin und ich wusste, wenn ich hier ausklicken muss, dann komme ich nicht mehr rein. Deswegen bin ich mal mit Ach und Krach da durchgefahren. Aber das Event hat übertrieben Bock gemacht, weil auf der einen Seite war es halt wirklich so, da haben ein paar, oder ich glaube, ich war der einzige Profi, der teilgenommen hat, aber auch Ex-Profis wie Marcel Kittel und André Greipel. Dann hat so ja wie der Rose Racing Circle einfach sehr, sehr ambitionierte, gute Amateurfahrer daran teilgenommen. Aber auch wirklich, du brauchst ja keine Lizenz, auch einfach wirklich normale Menschen, die einfach mal Bock hatten, mal sowas auszuprobieren. Das heißt, es war so, diese Bandbreite war halt riesengroß, auch vom Alter und von der Diversität her. Cooles, gemischtes Feld, was Alter und Frauen-Männer-Verteilung angehen. Viele Mixteams, das war ja da auch die Kategorie gewesen, wo ich mit dir gerne gefahren wäre. Das fand ich halt auch richtig cool. Und ich glaube, das Ding hat wirklich richtig Potenzial, weil die Galopprennbahn war so eine coole Location an sich. Die Strecke war ganz cool und hat wirklich voll Spaß gemacht. Vor allen Dingen der Rennmodus, dass man ist halt eine Runde, hatte man Zeitfahren. Also, ich fange ganz vorne an. Man hatte erstmal eine Stunde von 8 bis 9 Uhr morgens, wo man sich die Strecke angucken konnte, um sich mit der Strecke vertraut zu machen. Danach gab es eine kurze Rennbesprechung, wie das Ganze abläuft, mit Regeln und all so weiter. Es war aber auch sehr basic und einfach gehalten, dass es nicht schwer zu verstehen war. Und dann gab es halt eigentlich einen Prolog, einen Zeitfahren. Jedes Team ist eine Runde Vollgas gefahren oder so schnell wie man wollte. Aber die meisten sind halt Vollgas gefahren, weil der Gedankengang dahinter war, es ist wie ein Qualifying. Es gab danach dann zwei Hauptrunden und die Teams, die halt die schnellsten Zeiten hatten, die wurden zuerst aufgerufen und konnten dementsprechend vorne starten, was dir natürlich gerade in so einem Rennen, wo es einen technischen Part gibt, einen großen Vorteil verschafft, wenn du da vorne reinfährst und nicht, wie man kennt es ja auch bei dem Klassiker, wenn man die Schlüsselstellen vorne reinfährt und nicht ewig warten muss, hat man schon verloren, weil man so viel Rückstand hat, bevor man in die Schlüsselstellen reinfährt. Naja, das heißt, man ist eine Runde, hat man sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin vertraut gemacht, konnte mal die Strecke im Rennmodus testen und hatte dann einer dieser Hauptläufe, der diente dazu, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Und im Finale sind dann die besten 75 Teams gegeneinander gefahren, um den Sieg beim Red Bull aufzusatteln.
75 Teams?
Ja, 75 Krass. Teams waren im Finale. Und
krass. Wie viele Starter waren das dann insgesamt?
Ja, ein bisschen mehr als 150, glaube ich. Also pro die Hauptrunde war auch schon jeweils so 75. Und ja, dann so die bessere Hälfte hat sich qualifiziert, will ich mal sagen. Und dann wurde das Finale ausgefahren. Ähnliches Prinzip so, die Sieger der Vorläufe durften wieder vorne starten. Und das Coole daran war halt, dass in den Hauptläufen mussten 6 Runden, also in Hauptläufen und im Finale mussten 6 Runden gefahren werden, 3,3 Kilometer. Aber den Teams wurde es überlassen, wie sie die Taktik auswählen. Also die einzige Regel war, André muss 3 Runden fahren und ich musste 3 Runden fahren. Aber wie wird
diese
Runden,
ihr die aufteilt, ist euch
genau,
überlassen.
Genau, das blieb bei uns. Und das heißt, man konnte natürlich auch in der Hauptrunde mal was ausprobieren und schauen, ob das relativ schlau war oder eben nicht. Und André und ich haben zum Beispiel auf die Taktik gesetzt, dass André ist mal die erste Runde gefahren. Dann haben wir einen Wechsel gemacht, dann bin ich 2 Runden am Stück gefahren, dann ist André 2 Runden am Stück gefahren und dann bin ich die letzte Runde wieder gefahren. Weil man hat bei so einem Wechsel schon ordentlich Zeit verloren, weil es gab eine Wechselzone, wo man vom Rad steigen musste. Da musste man das Stück zu seinem Partner laufen, mit dem abklatschen, der musste das Rad nehmen, loslaufen und dann später aufs Rad wieder springen. Das heißt, wenn ein Team gewechselt hat und man selber ist da durchgefahren, hatte man schon so 10, 15, 20 Sekunden Vorsprung, würde ich sagen, wenn man weitergefahren ist. Ja, und es hat wirklich übertrieben Bock gemacht. Ich muss sagen, ich habe mal so ein bisschen dafür ein Gefühl bekommen, wie Mathieu van der Poel sich fühlen musste, weil ich habe das ja wirklich komplett aus Spaß gesehen und jetzt nicht sportlich. Klar hatten wir auch Bock, ein bisschen Rennen zu fahren, aber wir wollten vor allen Dingen Spaß haben. Und gerade, es gab so eine richtig lange Gerade mit Gegenwind und da bin ich immer so einfach, da wollte ich ja nicht taktieren, ich bin einfach nach vorne gefahren, habe das Tempo gemacht und war so, okay, Abfahrt. Und es war immer so, dass dann meistens war niemand mehr dran dann. Da war ich so, hä? So, ich bin doch im Gegenwind, du kannst auf meinem Windschatten fahren. Also das war wirklich mal verrückt zu sehen, wie dann auch so die Leistungsdichte, wie unterschiedlich die ist. Und André und ich hatten uns, das kann ich auch sagen, wir hatten uns sehr vorgenommen, nicht aufs Podium zu fahren, weil es gab halt einfach Preisgeld und wir wollten das niemand wegnehmen oder den normalen Teams nicht wegnehmen. Aber im Finale sind wir dann so ein bisschen, wir waren halt nach der ersten Runde waren 4 Teams vorne. Und dann haben wir richtig Stoff gegeben mit denen. Das war so, okay, cool. Und dann haben wir aber beim Wechsel erst realisiert, dass davon 2 Mixteams waren. Und dann war natürlich in dem Moment, wo die Mixteams auf die Frau gewechselt haben, war halt, ja, also dann war halt vorbei, ne? Dann waren die zwei Mixteams, sind dann gegeneinander gefahren und wir waren, André und ich waren gegen den Rose Racing Circle Team vorne dabei und haben uns ein bisschen gebattelt mit denen. Und wie auch immer, im Endeffekt war völlig egal, so wie das Rennen ausgegangen war, aber wir sind dann Zweiter geworden und es hat einfach übertrieben Bock gemacht, durch die Matschpassagen da zu ballern und das Technische. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin die Woche danach ja mit Juri trainieren gefahren und ich bin in meinem Nachwuchszeit ja immer auf der Bahn unterwegs gewesen und meinte dann so zu Juri so, ey, ohne Scheiß, ich bin jetzt 30 und das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit so einem richtigen Crossrennen oder einem richtigen Gravelrennen, das war so eine Mischform davon und vor allen Dingen ein Spaß-Event. Aber ich war so, ja, ich bereue es ein bisschen, dass ich nie vorher mal Cross oder so gefahren bin. Ich glaube, das hätte schon was gebracht, weil ich konnte jetzt bei dem Rennen natürlich mit starken Beinen, sag ich mal, einiges wegmachen, aber in den technischen Parts habe ich immer schon richtig Meter bekommen und musste die Lücke dann immer nach dem technischen Part wieder zumachen. Aber wie auch immer, es hat voll Spaß gemacht und es hat mir auch nochmal gezeigt, dass wir haben den ganzen Tag auf dem Gelände verbracht und es war, glaube ich, wirklich interessant. Und das längst, und wir sind wirklich einfach nur eine Runde schnell gefahren und dann halt jeweils drei Runden ich, drei Runden André, sowohl im Hauptlauf als auch im Finale. Das heißt, so ein Lauf hat so um die 40, 45 Minuten gedauert. Es war ein super kurzweiliges Programm, der Modus war super spannend und es war für mich auch so, dass ich mir dachte, ey, es braucht überhaupt nicht 6 Stunden Klassiker Radrennen zu fahren. So wie das war jetzt viel cooler, es hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil ich so einfach so mit Pausen dazwischen, dann gibt's den Wettkampf, kurz und knackig, kurz und Vollgas. Und das, ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert nach Hause gefahren.
Das ist doch wunderbar und du kannst ja trotzdem, oder ihr könnt ja trotzdem euer Preisgeld weitergeben an zum Beispiel, gerade eben hast du von der Laureus-Stiftung geredet.
Verstärken, das ist eine gute Idee.
Genau, könnt ihr ja euer Preisgeld an die richtige Stelle weitergeben.
Da wird André sicher nichts dagegen haben. Der Umschlag liegt immer noch, mit dem Preisgeld liegt immer noch hier bei mir rum. Das war auch geil, weil André hatte Konzertkarten in Rostock. Das heißt, der ist direkt nach dem Rennen abgehauen und dann stand ich alleine.
Das interessiert mich jetzt, auf was für ein Konzert geht André Greipel?
Oh, du wirst lachen. Es ist sehr klischee-mäßig.
Schlager?
Nein. Kennst du Santiano?
Santiano?
Da war der nicht. Der war bei
Santana meinte ich nicht.
Die meine ich auch. Egal. Das war nur ein Gag. André war bei. Es war auf jeden Fall eine Kölsch-Band. Es war Cat Baloo oder Querbeat. Ich weiß nicht mehr. Eins von den beiden war es. Okay. Cat Baloo oder Querbeat. Die haben in Rostock ein Konzert gehabt. Und als ehemaliger Kölner, der jetzt seine Heimatstadt vermisst in Rostock, hat er sich das nicht nehmen lassen, da auf ein Konzert zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, er trägt Köln doch noch im Herzen.
So sieht's aus.
Das merkt man.
Der Bundes-André.
Der Bundes-André.
Werbung. Ich will euch mal kurz erklären, wie bei mir jeder Morgen startet. Jeden Morgen nehme ich ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schüttel das Ganze und dann trinke ich das. Und ich mache mir damit nie wieder Gedanken um mein Nährstofffundament. Seit über 2 Jahren mache ich das Ganze jetzt schon, das ist wirklich so meine Morgenroutine. Vor jedem harten Trainingstag, vor jedem Rennen, aber auch an Ruhetagen gehört das für mich einfach dazu, um gut in den Tag zu starten und mich gut zu fühlen. Ich würde euch gerne mal erklären, was AG1 ist. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einen Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich hat AG1 alle anderen Nahrungsergänzungsmittel ersetzt. Keine anderen Pillen mehr, kein anderes Pulver mehr, wirklich AG1 jeden Tag. Und ich bin sehr zufrieden damit, deswegen nehme ich das auch schon so lange. Gerade in einem stressigen Alltag als Papa, dann noch einen Podcast aufnehmen, vielleicht noch was für Social Media drehen. Das tägliche Training, die Wettkämpfe. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, AG1 als konstant in meinem Leben dabei zu haben. Und ihr könnt jetzt auch eure Gesundheit unterstützen. Unterstütze jetzt deine Gesundheit auf drinkag1.com/planzett und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ich sag's nochmal, drinkag1.com/planzett. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, schön, das ist doch schön. Das heißt, wir können dich im nächsten Winter mit deinem Gravel-Bike häufiger mal beim Crossen antreffen wahrscheinlich?
Wahrscheinlich nicht, weil das Schöne war, im April war, da war 20 Grad den Tag und Sonnenschein, das hat Bock gemacht. Ich glaube so, das ist der Punkt, der mir am Crossen nicht gefällt, dass es so nass und kalt ist.
Ja.
Ich bin kein, also das weiß ich noch nicht, ne, sag ich dir ganz ehrlich. Aber nächstes Jahr, wenn wir frühzeitig davon wissen, Tanja, fahren wir da zusammen.
So machen wir's. So machen wir's.
Das macht schon Bock.
Ja, das glaube ich auch, aber es wäre für mich jetzt echt da Freitagabends nach der Arbeit nach Bremen zu fahren. Das soll ja auch gar kein
Vorwurf sein, ich weiß doch.
Ja, du hast mir häufig genug vorgehalten, junger Mann, in den letzten Wochen.
Ich will dich ja nur schon mal heiß machen fürs nächste Jahr.
Verstehe.
Können wir, also auch die Vorstellung, dass wir zwei nochmal zusammen auf dem Podium stehen beim Mixed Relay. So, weißt du, auf einmal, vielleicht werden wir dann als richtige Siegertypen wahrgenommen.
Vielleicht. Weiß ich
nicht. Vielleicht ändert sich unser Image komplett nochmal.
Naja, das werden wir sehen. Aber wenn wir nochmal kurz zur News aus der Radsportwelt zurückkommen. Wir haben hier schon mal über NCL gesprochen. Ich habe ja damals nach dem Ende meiner Karriere auch schon mal mit den Veranstaltern oder mit den Organisatoren gesprochen, überlegt, ob ich nochmal für ein Jahr nach Amerika gehe, um da Crits zu fahren, mich dann doch dagegen entschieden. Und jetzt die Herren und Damen, die den Radsport revolutionieren wollten, haben mitten in der Saison oder beziehungsweise zu Beginn der Saison die Segel gestrichen. NCL ist Geschichte.
Das ist ein dicker Hund, das habe ich auch mitbekommen. Da dachte ich mir auch so, ey, ganz traurig und ganz schade eigentlich.
Ja, ne?
Also, aber du kann man ja auch ehrlich drüber reden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber auf jeden Fall habe ich das bei dem Live-Podcast erzählt. In Frankfurt war das, meine ich. Da kam eine Frage dazu und ich habe letztes Jahr eine Phase gehabt, wo ich ja überlegt hatte, mit dem Radsport aufzuhören, was ich dann mache, wo es wirklich für mich eine realistische Option war, zum Beispiel für Legion of Los Angeles zu fahren, ein paar Kriterien, einfach weil ich dachte, das macht bestimmt Bock. Und die sind ja jetzt nicht in der NCL,
nee.
Aber das ist ja im Endeffekt dasselbe Business, sage ich mal. Und das war ja so, ich dachte auch so, boah, das ist voll die Szene, die kommt jetzt gerade auf, mega cool mit den Sponsoren und alles. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, denke ich mir so, Alter, das wäre ein richtiger Fail gewesen, wenn ich das gemacht hätte. So, Alter, dann hockst du da vielleicht rum, fährst keine Rennen. Das ist jetzt so richtig dahin geplätschert. Ne? Letztes Jahr, das erste Jahr war ja schon so ganz hoch aufgehängt und ist in Erwartung nicht so richtig nachgekommen. Und jetzt dieses Jahr, bevor das überhaupt in die zweite Saison startet, da so einen Bauchplatscher zu machen, ist auch crazy.
Ja, absolut. Es war ja, ich sag mal so, es gab ja schon auch viel Kritik aus der Radsportwelt, einfach weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, da sind jetzt viele Leute, die viel erzählen, aber auch so ein bisschen wenig Ahnung haben von der Materie an sich. Also wie das rein marketingtechnisch aufgezogen war, dass man dann irgendwelche Videosnippets benutzt hat, wo irgendwie Fahrräder mit Felgenbremse und vorne schön mit langen Schaltkabeln. Einfach so Fahrräder, die keiner mehr fährt eigentlich. Das hat ja schon manchmal so ein bisschen amateurhaft gewirkt. Aber natürlich habe ich trotzdem dem Ganzen gewünscht, dass es funktioniert, weil natürlich auch super viele Fahrer und Fahrerinnen, die daran hängen, die einfach jetzt zum ersten Mal Geld verdient haben mit ihrem Sport. Und die Crit-Szene in Amerika ist ja trotzdem super groß und da sind einfach viele, die sehr ambitioniert das neben irgendwie Ein- und Erst- und Zweitjob machen und dadurch das ganze Land fahren und Crits fahren. Deshalb ist es halt für die besonders bitter, die jetzt einfach so mitten oder zu Beginn der Saison so ein bisschen vorm Nichts stehen. Und es ist schön, dass jetzt zu sehen, dass viele von den Fahrerinnen überall jetzt irgendwie doch unterkommen. Aber natürlich werden halt auch einige jetzt kein Team mehr finden, bei dem sie fahren können. Und deshalb tut es mir halt vor allem für die Fahrer und FahrerInnen leid.
Ja, genau. Das geht mir ganz genauso. Ja, es ist einfach schade. Ich habe in ein paar Interviews zu durchgelesen und dachte mir auch so, ey, das ist sehr, sehr tragisch. Einfach auch, weil, sorry, so wie du gesagt hast, es wäre ja auch einfach geil gewesen, wenn da so eine neue Szene wirklich hochkommen würde, die sich etabliert neben dem Profiradsport. Ich weiß nicht, wer so im Fußball drin ist, aber da ist ja die Baller League jetzt auch gerade so ein bisschen am Hochkommen gewesen. Und ähnlich finde ich, hätte so die NCL sein können, dass halt neben dem Profi-Radsport und so ein bisschen alles halt seit Jahrhunderten ist da alles gleich im Profiteams und World Tour, hätte halt so die NCL so eine coole Kriteriumserie sein können, die halt auch ein jüngeres Publikum vielleicht anspricht und eine andere Szene. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch Riesenpotenzial für, aber ja, man braucht halt auch dann die richtigen Leute, muss halt die Versprechen auch halten, ne?
Genau. Also man hat es ja damals auch bei den Red Tour Crits gesehen, das hat ja echt Potenzial und sowas kann man ja auch groß aufziehen und sogar international. Aber ja, es ist halt immer, wie mit vielem, schwierig, da Sponsoren auch langfristig vor allem an Bord zu ziehen, die dann da halt langfristig ein Commitment haben und vor allem jetzt aktuell ist also einfach schwierig in der Radszene.
Hundertprozentig, gerade nicht die einfachsten Zeiten. Und wie du sagst, ist ja gutes Beispiel ist ja auch Red Race mit diesem Last Man Standing, hieß es doch immer, ne? Das Rennen, was die da auf der Kartbahn in der Halle gemacht haben.
Red Race?
Hä?
Red Race?
Ja, meine ich doch. Red Race, habe ich doch gesagt.
Ja. Das feuchte Rennen.
Red Race.
Ja, ist richtig. Die haben ja super viele Rennen veranstaltet eigentlich.
Ja, und aber das ist ja auch so, das hat man sich, ich war nie bei einem Live dabei, leider, aber das hat man ja auf den Videos gesehen und dachte, das macht ja total Sinn, das so zu machen. Das müsste doch viel größer und viel öfter stattfinden. Also gerne, bitte her damit, so, ne? Wäre voll cool. Mal schauen. Im Endeffekt müssen wir es machen, Tanja. So sieht's da raus, weißt du? Nein, Spaß.
Für dich wird es auf jeden Fall ein schöner Pfad werden. Ich glaube, ich wander meinen Pfad jetzt weiter. Ich ergebe mich meinem Schicksal und bleib in der Medizin.
Na, da gehörst du auch hin. Da gehörst du auch hin, liebe Tanja. Wir machen ja auch ab nächstes Jahr einen Medizin-Podcast, habe ich mir überlegt.
Meinst du, hast da viel beizutragen?
Voll. Ich google einfach immer so eklige Krankheiten und so ganz und frag dich dann dazu aus.
Ja, ich habe aber tatsächlich, ich habe jetzt angefangen, so einen Podcast zu hören, der auch ganz schrecklich, der heißt Tatort Krankenhaus. Fand ich erstmal interessant. Da geht es halt einfach um Fehler, die in der Medizin passieren und dementsprechend dann eben Klagen, die da dran hängen. Und es ist dann aber eine Journalistin und ein Anwalt für Medizinrecht, die den Podcast machen. Aber natürlich erzählen die ja auch total viel Medizinisches, um diesen Fall herzuleiten. Und erzählen halt einfach ganz viel Schmuh. Und dann denke ich mir so, setzt euch doch noch jemanden hin vom Fach, der dann die Sachen erstmal euch, also berichten kann. Und ihr könnt es dann von der rechtlichen Sicht und nochmal erläutern und das Ganze journalistisch aufarbeiten. Aber so ist es halt irgendwie blöd, weil die sprechen dann halt irgendwie so von was, wovon sie es nicht, also was von Dingen, die sie nicht so ganz verstehen.
Tanja, das mache ich seit 200 Folgen in diesem Podcast, dass ich von Dingen spreche, die ich kaum verstehe. Aber egal, das ist auch mein Erfolgsrezept, weißt du? Lass uns das Ganze mal bitte zum Ende bringen. Ich bin durch für heute.
Ja, und ich muss aufs Fahrrad.
Und ich würde sagen, wir nennen die Folge ganz viel Schmu.
Da habe ich mich eh gefragt, sagst du auch Schmu?
Nee, habe ich noch nie in meinem Leben gesagt.
Okay, weil Folgendes ist nämlich passiert. Wir haben eine neue Chirurgin.
Ich sag Schmäh.
Und
Schmo.
Die hat dann auch gesagt, wir müssen hier nur noch den Schmu wegmachen. Und dann habe ich gesagt, wo kommst du denn her ursprünglich? Und dann kam sie aus Stuttgart und meinte so, ja, weil die hat eigentlich kein, also man hört den Dialekt wirklich nur noch ganz, ganz zart und glaube ich auch nur, wenn man ein geschultes Ohr hat. Und dann habe ich gesagt, mir ist vor allem an Schmu aufgefallen, weil ich glaube, sonst sagt niemand Schmu. Und dann hat sie gemeint, ja, ich habe noch nie drauf geachtet, aber ja, wahrscheinlich stimmt's. Wahrscheinlich sagt niemand sonst Schmu.
Nee, ich kenne auch nur dich, ich kenne auch nur dich. Sagt man das so? Ja, nur du sagst das.
Ja.
Ich
bin halt was ganz Besonderes.
Das stimmt, du bist etwas ganz, ganz Besonderes.
Und ich muss auch sagen, ich bin so viel besser geworden, durch die ganze Karnevalsmusik Kölsch zu verstehen. Ich habe gestern einen Patienten aufgeklärt, der so einen richtig krassen Kölner Dialekt hatte. Und dann musste ich dazwischen zu ihm sagen, vor einem Jahr hätten wir dieses Gespräch so nicht führen können, weil ich hätte kein Wort verstanden. Aber jetzt verstehe ich Kölsch fließend. Sprechen immer noch nicht, aber ich verstehe es.
Tanja klärt auf. So sieht's aus.
So nehme ich.
Meine Liebe, wir gehen jetzt so ein bisschen in die... Einmal kurz durchatmen. Mal schauen, was in der nächsten Woche passiert im Radsport. Du hast es gesagt, Frankfurt steht an, der Giro steht an. Es wird nie langweilig. Vielleicht kann ich aus... Ja?
Eine wichtige Frage gibt es noch zu klären. Was ist denn dein nächstes Rennen, lieber Rick?
Dazu mehr im nächsten Podcast.
Oha. Oha. Ich bin gespannt. Aha. Okay. Aha. Okay. Gut, dann sprechen wir im nächsten Podcast darüber.
Tschüss.
Tschüss.